Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge. Die Power der Natur, welche Pflanzen helfen wirklich, ist das heutige Thema. Und meine Gesprächspartnerin hat viel Erfahrung zu diesem Thema in ihrer Arbeit als Heilpraktikerin und Hormoncoach gesammelt. Sie ist außerdem eine Podcast-Kollegin. Ihr Podcast heißt Raus aus dem Hormonchaos. Und sie ist Buchautorin. Ihr Buch, das im letzten Jahr erschienen ist, trägt den schönen Titel Der müde Vogel kann mich mal. Was es damit auf sich hat, erfahren wir später auch. Das passt nämlich genauso wunderbar in unser heutiges Thema. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Alexandra Broll.
Hallo, ich freue mich so sehr, dass du mich eingeladen hast. Vielen, vielen Dank dafür.
Alex, du arbeitest seit vielen Jahren schon als Hormoncoach und ein großer Teil der Frauen, die zu dir kommen, sind am Anfang oder mitten in den Wechseljahren. Mit welchen Themen kommen die so?
Also die kommen natürlich mit ganz unterschiedlichen Themen. Häufig, also ich würde sagen so, der Großteil kommt tatsächlich mit Schlafstörungen und natürlich dem Klassiker Hitzewallungen. Das macht ja einfach auch der Frau dann wirklich Beschwerden, macht den Alltag schwierig. Und das mit den Schlafstörungen ist natürlich ein großes Problem, weil das grundsätzlich den Alltag ja auch sehr beeinträchtigt, die Frau sich nicht mehr wirklich gut erholt fühlt und damit dann ja auch die ganze Leistungsfähigkeit, ich sag mal, einfach flöten geht. Die ist nicht mehr so kraftvoll in der Arbeit, sie kann sich nicht mehr so gut konzentrieren und es gibt so einen Moment, wo dann im Prinzip jede Frau sagt, so, jetzt reicht's, jetzt habe ich hier echt genug. Und letztendlich oft am Anfang gar nicht so genau weiß, woher kommt's denn überhaupt, ne? Man schläft so ein bisschen schlecht und weiß oft gar nicht so genau, woher kommt's. Und dann werden sie neugierig und beginnen zu suchen. Und oft landen sie dann aufgrund der ganzen Suche, die sie da so hinter sich gebracht haben, dann irgendwann bei mir und haben dann eben einen ganzen Blumenstrauß an verschiedensten Beschwerden.
Und Schlafstörungen, wie du sagst, das ist ja nicht was, was man sofort zuordnen kann. Da gibt es ja viele verschiedene Ursachen. Wenn sie dann bei dir landen, dann haben sie schon zumindest schon mal auf dem Zettel, dass das von den Hormonen kommen könnte, aber vielleicht auch noch nicht zwingend von den Wechseljahren oder sind die sich dessen schon bewusst?
In der Regel ist es tatsächlich so, dass sie schon ordentlich auf vor den Kopf gestoßen sich fühlen, wenn ich dann so ein bisschen nachfrage. Wir reden ja hier von Frauen, ich sag mal so 40 plus, vielleicht so Ende 30. Ende 30 ist eher noch ein kleiner Teil, aber so 40 plus ist oft dann so der Moment, wo dann die Frauen wirklich auch in diesem Altersspektrum zu mir kommen. Und in der Regel haben die wirklich keine Ahnung, dass das schon mit den Wechseljahren zu tun hat. Denn in der Regel, wenn man die dann fragt, dann denken die so, naja, das geht auch irgendwie Mitte 50 los und ich bin da noch weit weg oder habe auch gerade erst noch hier mein drittes Kind gekriegt, bin 42 und noch irgendwie in der Blüte meines Lebens. Und da denke ich jetzt schon daran, dass irgendwie plötzlich hormonell alles durcheinander läuft. Da sind die also tatsächlich oft nicht ganz so aware, würde ich mal sagen, dass es schon die Wechseljahre, also diese Perimenopause, Prämenopause-Phase sein kann. Dass das hormonell bedingt ist, haben manche schon auf dem Schirm, weil sich noch andere Symptome, wenn man dann so ein bisschen fragt, anamnestisch oder so, sich dann schon rauskristallisiert, dass sich der Zyklus verändert hat, dass er kürzer, länger wurde, dass die Stärke der Periodenblutung anders wurde und so weiter und so fort. Aber dass das wirklich dann schon so ein Bereich ist Richtung Wechseljahre und Veränderung der Sexualhormone, das haben die in der Regel nicht auf dem Schirm, wie auch.
Ich kann mich gut erinnern, mir ging das ganz genauso. Ja, ne? Als die nette junge Gynäkologin dann irgendwann das Wort Wechseljahre in den Raum warf, war ich auch so innerlich so ein bisschen erbost, muss ich ja gestehen.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Das heißt, Aufklärung spielt tatsächlich bei dir eine große Rolle in deiner Praxis.
Absolut. Also wirklich auch zu verstehen, dass im Prinzip ab, ich sag mal, 35 so langsam einfach die Aktivität des Eierstocks abnimmt. Da ist noch lange nicht irgendwie Ende, das ist schon klar, aber es verändert sich einfach was. Es ist nicht mehr so ganz natürlich auch irgendwie nachvollziehbar von der Physiologie des Körpers betrachtet, dass das nicht mehr so läuft wie, ich sag mal, Anfang 20 oder mit 25. Da sind ja 15 Jahre ins Land gegangen. Und das macht aber was mit den Frauen. Das macht einfach mal irgendwie, das führt dazu, dass mal ein Eisprung ausbleibt. Und das macht aber dann über die Zeit, über mehrere Jahre vielleicht einfach Problematiken, die sich dann aber so unspezifisch äußern. Wir haben dann manchmal eben eher so wirklich Hitzewallungen, die man gar nicht zuordnen kann. Also ich hatte zum Beispiel Anfang 40 plötzlich so eine Phase, wo ich also vor der Periodenblutung unendlich geschwitzt habe. Also wirklich ganz dramatisch, dass ich nachts aufstehen musste und meine Klamotte wechseln. Ja, und da ich mich mit dem Thema beschäftige, dachte ich so, Oh ja, willkommen im Club.
Wie praktisch. Die Frauen in dem Alter, von dem du jetzt sprichst, also ich sag mal Ende 30, Anfang 40 bis Mitte 40, die stehen ja auch so mitten im Leben.
Absolut.
Und da spielt ja auch Stress immer eine riesig große Rolle. Wie sehr siehst du da den Zusammenhang zwischen dem, womit sie dann zu dir kommen und so dem eigenen Stresslevel?
Ja, da steckt im Prinzip genau das Übel im Prinzip. Denn wir müssen einfach uns mal die Physiologie des Körpers anschauen. Das geht jetzt natürlich schon so, wird ein bisschen theoretisch und ein bisschen biochemisch, aber das darf es hoffentlich. Also im Prinzip ist es so, dass wir ja diese beiden Sexualhormone Estradiol und Progesteron haben. Estradiol ist im Prinzip das spezifische Östrogen, das die Frauen ja wahrscheinlich als diesen Überbegriff schon kennen. Und die beiden haben im Prinzip einen ganz großen Effekt oder steuern im Prinzip unseren Zyklus. Einmal das Estradiol macht so die erste Zyklushälfte und das Progesteron dann die zweite Zyklushälfte. Und was wir aber nicht wissen, weil wer kümmert sich schon drum, wenn man jetzt nicht da so ganz tief in der Materie ist, dass ein Hormon, ein anderes, auch da mit dabei irgendwie eine ganz große Rolle spielt, und das ist das Cortisol. Das ist unser Stresshormon. Das kennt man ja auch, ne? Wer Stress hat, hat bestimmt schon mal von Cortisol gehört oder kennt zumindest mal das Medikament Cortison. Das verwendet wir ja in der Medizin auch gerne eben, um Entzündungen zum Beispiel zu reduzieren. Das ist genau der Effekt. Aber es ist eben auch ein Stresshormon. Und das ist das Spannende daran, das wird praktisch aus dem Progesteron umgewandelt. Und ich erkläre das immer so. Stell dir einfach vor, dein Körper braucht immer einen Topf an Progesteron, um deinen Zyklus gut und sinnvoll zu regulieren. Aber wenn jetzt der Körper unter Stress ist, dann kommt praktisch so ein kleines Loch in diesen Topf und dann wird praktisch von deinem wichtigen nur Progesterontopf ganz viel abgezogen, damit es umgewandelt werden kann in Cortisol. Und dann wird der Topf immer leerer und du hast keinen Nachschub, weil das ist ja nur das, was du bekommst, eben zum Beispiel mit dem Eisprung. Fällt jetzt dann mal so Anfang 40, Mitte 40, dann der ein oder andere Eisprung einfach mal ganz natürlich aus, was ein ganz natürlicher Prozess ist, dann kommt praktisch nichts nach in diesem Monat und der Topf ist aber durch den Stress einfach noch zusätzlich leer. Und da wird mehr und mehr leerer und leerer. Und dann habe ich ein Problem, weil ich diesen Topf, der dafür sorgt, dass ich mich gut und entspannt fühle, dass die zweite Zyklushälfte gut ablaufen kann, einfach nicht mehr vorhanden ist. Und damit macht das Cortisol uns praktisch das Problem, verstärkt es dann noch, dass ja das im Prinzip dazu führt, dass ich vom Progesteron eigentlich eh schon tendenziell immer weniger zur Verfügung habe, wird es praktisch noch abgezogen. Man nennt das zum Beispiel auch den Progesteron-Steal. Also da klaut sich praktisch der Körper das Progesteron, um letztendlich den Körper auf diesem Notfallprogramm laufen zu lassen, denn letztendlich geht es immer ums Überleben. Und dann ist natürlich zweitrangig, ob ich einen guten und ausgeglichenen Zyklus habe.
Also das Cortisol macht uns dann noch mehr Stress, als wir ohnehin schon haben.
So ist es, ganz genau, richtig.
Und weil das dann fehlt, laufen wir immer unrunder sozusagen. Und dann kommt es eben zu unterschiedlichsten Symptomen, nicht nur Zyklusunregelmäßigkeiten, sondern eben auch Schlafstörungen und wie du von dir auch berichtet hast, so Hitzeschüben und all solchen Sachen, die dann ausgeglichen werden sollen.
Genau, so kann man es ziemlich vereinfacht wirklich im Prinzip betrachten.
Wenn ich meinen Stresslevel dann, weil wir wissen ja alle irgendwie, wir können vieles tun, um den Stresslevel, um den Stress in den Griff zu kriegen, ja, um zu entspannen und so weiter. Wenn man das dann hinkriegt, kann man dann quasi auch die Wechseljahre ein Stück zurückschrauben?
Also zurückschrauben würde ich jetzt nicht sagen. Und wir müssen einmal, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen und mal über das Thema Stress kurz sprechen. Weil ich glaube, dass vielen da ist, okay, ich habe mentalen Stress, wie die To-Do-Liste ist total voll, der nächste Termin steht an, keine Ahnung, das Projekt muss fertig werden. Das sind ja alles Dinge, die uns oft auch so ein bisschen hier rennen lassen, ne? Also ich fühle mich einfach unter Druck. Das ist der eine Teil des Stress. Der andere Teil ist allerdings auch, dass in meinem Körper so, man nennt es Silent Inflammation, also so chronische stille Entzündungen ablaufen können. Das kann zum Beispiel irgendwie noch eine entzündete Wurzel des Zahns sein, die immer noch so ein bisschen meckert. Oder das kann tatsächlich auch einfach sein, dass ich irgendwie eine Dysbalance im Darm habe. Das kann eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung sein. Das können wiederkehrende Blasenentzündungen sein. Irgendwas ist praktisch immer so am Schwelen, so unterschwellig. Und das kann auch im Prinzip dazu führen, dass unser Körper auch dieses Cortisol ausschüttet und das gesamte System immer so praktisch im Fight-or-Flight-Modus laufen lässt. Also dass ich dann eben auch dahin gucken muss, dass ich also viel tun kann, um natürlich meinen mentalen Stress in den Griff zu bekommen, aber dass das nur die eine Säule des Stresses,
ja,
dass ich auch natürlich im Kopf haben muss, ich kann so viel Yoga machen und mich entspannen und zur Ruhe kommen, meditieren, aber wenn ich dieses Thema stille Entzündungen nicht in den Griff bekomme, dann habe ich da auch immer noch einen kleinen Störfaktor, der immer noch das Hormonsystem kontinuierlich stört und ich weiß gar nicht, warum, weil ich doch vermeintlich wirklich schon total tiefenentspannt bin.
Wie findest du das mit deinen, mit den, für die Frauen, die zu dir kommen, heraus? Gibt es da Messungen für? Misst man das Cortisol?
Ja, genau, das kannst du messen. Dafür bin ich tatsächlich sehr, sehr dankbar, weil du hast natürlich einmal den Aspekt der Beschwerden und das ist total wichtig, die auch mal wirklich herauszuarbeiten. Was ist es genau? Sind es Hitzewallungen? Ist es das Thema Stimmungsschwankungen, dass wirklich auch mental es mir nicht gut geht oder habe ich wirklich Wassereinlagerungen oder macht mir die wirklich starke Periodenblutung zu schaffen? Das ist ganz, ganz wichtig, das einmal rauszuarbeiten. Aber dann brauche ich, finde ich, für meine Arbeit einfach auch Zahlen, Daten, Fakten. Das geht nicht immer so, dass ich das dann praktisch direkt übersetzen kann anhand der Beschwerden. Und dafür gibt es, das finde ich ziemlich cool, auch sogenannte Speicheltests. Das heißt, die Betroffene kann wirklich zu Hause dann auch so in Ruhe über den Speichel im Prinzip dann Ergebnisse bekommen. Das heißt, sie kriegt zum Beispiel von mir ein Testset mit so kleinen Röhrchen und dann ist es morgens zum Beispiel an ihren, kurz nach dem Aufstehen, einmal in dieses Röhrchen zu spucken, eine halbe Stunde später dann wieder und nochmal und dann geht das Ganze praktisch gesammelt mit Uhrzeiten etc. in so ein Labor. Die können das auswerten. Da gibt es dann dafür zum Beispiel auch eine bestimmte Kurve, wie das ideal aussehen soll. Oft sieht das dann eben nicht mehr so ideal aus, kann man sich vorstellen. Und dann hat man auch eine bessere Angriffsmöglichkeit, weil ich dann einfach auch sehe, wie sieht das bei der Patientin individuell aus? Hat die vielleicht zu einer bestimmten Zeit einen viel zu hohen Spiegel oder ist er zu einem bestimmten Zeitpunkt total niedrig? Dann ist natürlich der Ansatz auch anhand praktisch dieses Tagesverlaufs sehr viel einfacher mit den entsprechenden Maßnahmen. Das können Kräuter sein, aber auch andere Tinkturen etc. dann eben auch anzugreifen. Und das empfehle ich schon sehr, wenn man dann eben nicht so ins Blaue hinein einfach sagt, na ja, du beschreibst das so und dann vermute ich mal und deswegen machst du jetzt dieses oder jenes, sondern man hat wirklich was in der Hand, mit dem man arbeiten kann. Und ich habe natürlich auch Werte, die ich dann verfolgen kann. Also ich kann praktisch den Jetzt-Ist-Wert dann mit dem nächsten Wert einfach auch vergleichen und gucken, ist das, was wir machen, auch wirklich sinnvoll? Oder sagt der Körper immer noch, nö, ich bin hier noch ganz oft, dann ist es natürlich an mir als Therapeutin auch zu überlegen, was ist es denn jetzt dann tatsächlich, woran der Körper immer noch hakt.
Also geht es immer darum, tatsächlich erst den Stresslevel zu checken, um sich erst um das Cortisol zu kümmern, weil erst wenn das wieder so einigermaßen im Lot ist, kann ich gucken, was ist denn jetzt noch über von den Beschwerden, so wie den Schlafstörungen beispielsweise. Mhm. Und wenn die dann tatsächlich hormonell bedingt sind, nicht durch das Cortisol, das ist ja auch ein Hormon, sondern wenn die tatsächlich mehr vom Östrogen oder Progesteron kommen, beziehungsweise von der Disbalance der beiden, dann geht's daran zu gucken, was kann ich denn dort im zweiten Step tun.
Das ist ganz oft so der Weg. Also ich lasse eben auch zum Beispiel die Sexualhormone bestimmen. Das ist dann oft auch so, dass die auch auffällig sind. Und dann ist natürlich immer die Frage, wo setze ich jetzt an? Weil ich auch immer sage, es macht ja keinen Sinn, jetzt praktisch mit allem, was ich habe, gleich auf mit allem zu schießen. Ne? Also hier, dann sind das möglicherweise 37 Mittel. Da steigt jeder aus, weil er sagt, ich krieg das ja gar nicht irgendwie in meinen Alltag eingebaut. Und daran erarbeite ich dann im Prinzip mit den Klientinnen wirklich auch so ein Konzept, was ist wirklich so das führende Beschwerdebild, was macht dir jetzt gerade im Moment am meisten zu schaffen? Ist es der Leistungsknick, ist es die Müdigkeit oder sind es wirklich die Hitzewallungen? Da macht das dann natürlich Sinn zu sagen, okay, wir wissen, das Cortisol macht hier auch gerade Zicken, aber die Hitzewallungen machen dir so viel Beschwerden, du kommst gar nicht mehr wirklich da raus und dein Alltag muss ja trotzdem irgendwie noch laufen. Dann ist möglicherweise das der erste Punkt. Aber häufig ist es oft so wirklich dann zu sagen, okay, wir kümmern uns erstmal um den Stress, weil oft wirklich diese Leistungsschwäche, diese Müdigkeit am meisten zierend ist. Auch so diese Stimmungsschwankungen. So, ich fühle mich gar nicht mehr wie ich selber. Ich bin eigentlich nur noch die ganze Zeit down, eigentlich so schnell am Wasser gebaut. Das kenne ich gar nicht von mir. Und dann ist es oft ein guter Weg, wirklich mit der Unterstützung der Nebenniere, die ja das Cortisol produziert, anzufangen. Und vielleicht parallel eine kleine Sache irgendwie schon mal für die Sexualhormone zu machen. Das könnte zum Beispiel Achimilla sein. Da kommen wir vielleicht ja noch drauf. Und dann habe ich aber schon ein ganz gutes Konzept, aber ohne jetzt gleich zu viel zu überladen.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf, auf die Mittelchen, auf die Power der Natur. Und du hast gerade das Stichwort Nebenniere gegeben. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, das da heißt Der frühe Vogel kann mich mal. Genialer Titel, wie ich finde. Und die Nebenniere ist ja eines der ganz wenigen Organe, die wirklich, wo die Hormone produziert werden.
Mhm.
Und deshalb hast du dich dem gewidmet und es ist kein Buch, was jetzt speziell für die Wechseljahre geschrieben ist, aber wo wir gerade, wo wir jetzt auch so viel über Stress gesprochen haben, natürlich auch wir Frauen in den Wechseljahren von profitieren können wahrscheinlich.
Absolut. Also im Prinzip ist es das, was ich gerade so im Kurzen beschrieben habe, halt diesen Weg erstmal zu nehmen, die Nebenniere zu stärken und darüber im Idealfall wirklich auch die anderen Hormonkreisläufe wieder zu stabilisieren. Das wäre natürlich dann vielleicht wirklich auch die Wechseljahrsbeschwerden zu stabilisieren. Weil du hattest ja vorhin auch die Frage gestellt, kann man das dann wieder zurückdrehen? Ja, zurückdrehen kann ich natürlich nicht, dass die Aktivität meines Eierstocks irgendwie langsam weniger wird. Aber die Auswirkungen, die massiven Beschwerden, die kann ich vielleicht reduzieren, im Idealfall natürlich auch wieder so runterregulieren, dass ich erstmal davon gar nichts mitbekomme oder mein Körper dann im Übergang zu dem der Eierstock sagt hier, ich gehe jetzt in Ruhestand, das dann gar nicht mehr sich so dramatisch äußert, wie ich das vielleicht schon kenne. Aber wichtig ist natürlich, mir bewusst zu machen, dass das alles zusammenspielt und eben ganz besonders dieses Stresshormon Cortisol so einen immensen Effekt auf den gesamten Körper hat. Da muss man sich einfach nur überlegen, Überleben geht über alles, ne? Fight or flight. Und wenn ich vor dem Säbelzahntiger stehe, dann denkt der Körper halt nicht drüber nach, oh ja, sie hat gerade Hitzewallungen und sie schläft nicht. So gut, dann sollte ich lieber dafür sorgen, dass Estradiol und Progesteron im Gleichgewicht ist, wenn er sich denkt, oh ja, ich könnte möglicherweise auch gleich gefressen werden. Schon klar, ne? Und deswegen im Prinzip auch so der Wunsch in mir entstanden, dieses Buch auch wirklich mitzugeben, weil es einfach auch möglich ist, das Cortisol zu regulieren. Wenn ich bestimmte Schritte einfach befolge, wenn ich mir einfach erstmal so aneigne, wo liegt das Problem meines Stresses? Und was hat überhaupt Cortisol für Auswirkungen auf die ganzen verschiedenen Bereiche, eben zum Beispiel die Eierstöcke, aber zum Beispiel auch auf die Schilddrüse oder auf den Darm.
Genau. Ja, den Säbelzahntiger haben wir ja glücklicherweise heutzutage nicht mehr. Aber der ist natürlich immer so ein anschauliches Bild.
Ja, ja, na,
das ist
klar.
Immer so ein tolles Bild, wo man das einfach versteht, dass dann die ganzen Systeme runtergefahren werden, damit man sich da wirklich einmal besinnen kann, so was muss ich jetzt als erstes tun. Und da ist der Körper ja so genial, so ein Wunderwerk, dass der das eigentlich schon von ganz alleine macht.
Ja,
also ursprünglich ist das schon eine gute Geschichte gewesen.
Ja, das ist immer noch eine gute Geschichte. Weil selbst wenn es heute nicht mehr den Säbelzahntiger gibt, aber es gibt genügend Situationen, wo du doch tendenziell auch wieder verspürst, wegzulaufen oder irgendwas in Art der Verteidigung zu tun. Genau das schmeißt dann im Prinzip dieses System an, dass Cortisol ausgeschüttet wird und mein System praktisch damit überflutet wird, um mich praktisch voll auf diese Aktion zu konzentrieren und einfach da auch wieder sicher und dann auch natürlich im besten Falle überlebend da wieder rauszubringen.
Genau, die Kraft dafür auch wirklich zu haben.
Ja.
Ne? Und bei Kraft sind wir natürlich auch beim heutigen Thema, die Power der Natur, die Kraft der Natur. Alex, ich weiß, dass du in deinen Behandlungen, wie du die Menschen begleitest, ganz stark wirklich auf die Natur setzt.
Mhm.
Welche natürlichen Möglichkeiten, welche natürlichen Mittel haben wir denn ganz konkret, wieso die typischen Wechseljahresbeschwerden, die du ja auch genannt hast, schon zu lindern oder tatsächlich gar zu eliminieren? Auch das ist ja gar nicht so selten möglich.
Genau, also es gibt einige. Ich würde jetzt mal so die wichtigsten, die bei mir letztendlich ganz viel in Action kommen, einfach mal nennen. Also ganz vorne mit dabei ist zum Beispiel Eiche Miller, die hatte ich ja gerade schon genannt. Das ist der Frauenmantel.
Frauenmantel, ja.
Genau. Dann haben wir noch Agnus Castus, das ist ja der Mönchspfeffer. Das ist eben letztendlich auch oft ein Kraut, das ganz, ganz viele Frauen schon kennen und manchmal auch so ein bisschen vorsichtig sind. Das ist ja auch, wird gerne auch als Keuschlamm bezeichnet. Da kann ich ja nachher gleich mal vielleicht was dazu erzählen, warum das so genannt wird und warum das für uns Frauen überhaupt gar kein Problem ist. Dann gibt's tatsächlich auch noch die Traubensilberkerze, also Zimizifuga, auch ganz, ganz toll, und den Rapontik-Rhabarber. Das ist auch, nennt man oft auch sibirischer Rhabarber. Also die vier kommen ganz, ganz, ganz häufig bei mir in dieses kleine Repertoire, in den Empfehlungsplan letztendlich, weil ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht habe und die Frauen damit einfach umgehen können. Ne? Ich kann das dann eben entweder als Tee verwenden oder ich kann das als Tinktur verwenden oder es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und das ist oft dann schon völlig ausreichend in einer bestimmten Zusammensetzung vielleicht, um den Frauen dann einfach Erleichterung zu schaffen.
Wenn die Frauen jetzt hören, ja, ich muss nur ein bisschen Tee trinken, das klingt im ersten Moment so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwie eine Woche lang jeden Tag eine Tasse trinke und dann ist das weg.
Schön wäre es. Das würden wir uns alle wünschen, oder?
Allerdings.
Also wenn man mit Kräutern arbeitet, dann muss man im Prinzip schon einfach die Erwartung haben, dass es länger dauert. Dass man also nicht nach 4 Wochen schon also die Veränderung feststellt und sagt, oh ja, meine Periode ist wieder 28 Tage lang und alles ist fein und schön. Sondern da ist letztendlich so ein Zeitansatz von 4 bis 6 Monaten, manchmal sogar 9, einfach sinnvoll. Weil der Körper natürlich auf die Extrakte, auf die sekundären Pflanzenstoffe langsam reagiert und auch oft eher so ausgleichend damit arbeitet und es gar nicht so sehr oft vorherzusehen ist, wo setzt er denn selber an, wenn er die Pflanze bekommt? Weil natürlich kann ich dann einmal runterbeten, was zum Beispiel Frauenmantel macht oder was Mönchspfeffer und Traubensilberkerze eigentlich so in ihrer Gänze tun können. Ob das dann bei der Frau tatsächlich der Fall ist, ist dann oft einfach ein bisschen anders, weil natürlich die Gesamtsituation oft zu betrachten ist. Bei der einen Frau kann es tatsächlich sein, dass die Periodenblutung wirklich sich normalisiert und einfach die Stärke abnimmt. Und die andere sagt, naja, nee, von der Stärke hat sich nichts verändert, aber es ist nicht mehr so eng aufeinander. Ne? Ich habe nicht mehr 18, 19, 21 Tage dazwischen, sondern auch mal wieder 28 und alleine das ist dann für sie schon eine Erleichterung. Und eine andere Frau sagt, ja, mit dem Raponte-Grababer haben sich meine Hitzewallungen völlig aufgelöst. Und die nächste sagt, nee, das hilft bei mir gar nicht. Weil wir eben nicht zu 100% immer sagen können, die Pflanze macht genau das. Sondern im Prinzip wirkt die Pflanze dann auch immer individuell bei der Betroffenen auch auf einem ganz besonderen Weg, den man eben oft auch als Therapeut gar nicht vorhersehen kann.
Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Wir sind halt alle Individuen, ne? Was ja auch gut ist, aber was das in diesen Fällen natürlich dann ein bisschen komplizierter macht. Alex, lass uns doch mal reingehen in die Pflanzen, die du genannt hast. Der Frauenmantel, so, den es ja in allen Formen einzunehmen gibt. Wofür hilft der? Du hast eben die Zyklusstörung angesprochen.
Ja, genau. Also im Prinzip kann man sich, ich glaube, das wissen auch ganz, ganz viele Hörerinnen schon, das ist so das Frauenmittel schlechthin. Also man kann wirklich sagen, das hilft von A bis Z.
Sagt ja der Name sogar schon.
Ja, genau. Von A bis Z, also wirklich von Amenorrhoe, also die Periodenblutung bleibt aus, das ist dann für die jungen Frauen oft ein Thema, bis hin zu Zyklusstörungen. A bis Z kannst du da im Prinzip einmal alles unter den Hut des Frauenmantels packen oder einfach in den Kelch des Frauenmantels, wenn man sich diese Pflanze mal anschaut, dann ist sie wunderschön geformt, weil die so ein bisschen gewellt, wie so ein Kelch praktisch ist, also wie der Kelch der Frau eben auch. Deswegen kriegt letztendlich diese Pflanze auch diesen Namen als die Schützende aller Frauenpflanzen, die es gibt. Von daher kann man gar nicht genau sagen, hey, das hilft nur für das und das, sondern das ist für mich immer so ein bisschen das Frauenmittel, das eigentlich alle mit an die Hand kriegen, um einfach zu regulieren, wenn es im Bereich der Sexualhormone Problematiken gibt. Und das kann dann in allen Formen sein. Also ich kann letztendlich eben wirklich auch mit einem Tee arbeiten. Und dann ist es aber so, dass man, wenn man mit einem Tee, den ich immer sehr, sehr angenehm finde, weil ich dann einfach selbst bestimmen kann, wie, wann und wo ich praktisch dieses Kraut aufnehme, dann eben aber muss ich auch dranbleiben. Also ich kann nicht einmal irgendwie eine Tasse am Dienstag und eine nächste Tasse am Samstag trinken, sondern ich sollte dann wirklich auch so eine Routine draus werden lassen, dass ich möglicherweise abends eine Tasse oder zwei mache oder mir einfach so eine Kanne Eichenmiller Frauenmanteltee irgendwie zurechtmache und das dann so meine Abendroutine wird.
Und da gehe ich in die Apotheke und kaufe mir den getrockneten, losen, am besten wahrscheinlich, Frauenmanteltee und dann gieße ich mir da jeden Tag meine Kanne auf und trinke die so über den Tag verteilt.
Genau,
oder
kann ich machen oder abends. Also da gibt's ja nichts. Ich kann den auch kalt trinken, kann da auch natürlich ein bisschen Geschmack reinmachen, indem ich so ein bisschen Honig reinmache. Manchen Frauen ist der nämlich ein bisschen bitter, weil wir natürlich bei Pflanzen auch immer Gerbstoffe drin haben. Und die eine oder andere reagiert da einfach auch ein bisschen empfindlich drauf. Deswegen ist es dann auch so ein bisschen halt die Frage, wie lange lasse ich den ziehen? Also so ideal ist immer, dass man sagt, ja, so Kräutertee, so 7 bis 10 Minuten. Wenn man jetzt aber selber sehr empfindlich ist, dann sage ich immer, je kürzer, desto besser. Also vielleicht nicht unter 5, aber dann ist vielleicht nach 5 einfach schon gut. Und ich brühe den auch nicht nochmal auf, sondern ich nehme mir einfach wirklich hier einmal so einen Esslöffel des Krauts, gieße den dann gut auf und lasse den dann 5 Minuten ziehen. Oder wenn ich dann eben nicht so empfindlich bin, nehme ich dann eben die 10 Minuten oder irgendwas dazwischen.
Ja, und das mit dem Honig ist echt auch ein guter Tipp. Also ich trinke wirklich Tees in allen Variationen. Aber so einige der Kräutertees sind mir dann tatsächlich auch zu intensiv einfach.
Ja, genau. Und ich meine, wenn man sich dann überlegt, okay, ich möchte das Ganze jetzt wirklich vielleicht mal über, ich sag mal, 12 Wochen oder so durchhalten.
Soll ja auch schmecken.
Soll es halt auch schmecken, weil sonst bin ich am dritten Tag irgendwie so, oh Leute, ich bin jetzt hier raus. Es schmeckt mir einfach nicht und dann hält man das natürlich auch einfach nicht durch. Ganz klar.
Dann haben wir, die werden ja meistens, du hast sie auch schon genannt, die werden meistens so miteinander auch genannt, der Mönchspfeffer und die Traubensilberkerze.
Richtig, also das eine ist ja der Mönchspfeffer, den setzt man tatsächlich eben so gerne ein. Der wirkt so progesteronregulierend, also wird tendenziell dann eben auch gerne für die zweite Zyklushälfte so praktisch synonym verwendet. Und die Traubensilberkerze ist eher so östrogenregulierend. Das heißt erste Zyklushälfte. Und dann ist es tatsächlich so, dass man oft vielleicht schon mal mit Mönchspfeffer in Kontakt gekommen ist, den dann alleine genommen hat und irgendwie aber gar keinen Effekt hatte oder dass irgendwelche sogar negativen Effekte hat. Das hört man ganz oft, dass die Frauen dann sagen, oh, Mönchspfeffer weiß nicht, keine Ahnung, macht dann irgendwie hier Zwischenblutungen oder so. Das liegt oft daran, dass man den dann eben alleinig durch den ganzen Zyklus durchgenommen hat. Und das macht ja keinen Sinn, wenn wir uns überlegen, dass wir ja Progesteron tatsächlich erst in der zweiten Zyklushälfte brauchen. Und in der ersten Zyklushälfte eigentlich das Estradiol ja praktisch das führende Sexualhormon ist. Und deswegen macht es Sinn, im Prinzip schon beide Kräuter so im Wechsel vielleicht auch einzunehmen. Also ich wende das zum Beispiel bei meinen Klientinnen gerne eben morgens und abends im Wechsel ein oder auch erste Zyklushälfte, zweite Zyklushälfte. Also erste Zyklushälfte zum Beispiel Cimicifuga und zweite Zyklushälfte dann eben den Mönchspfeffer Agnus Castus.
Wie ist das, wenn die Wechseljahre jetzt schon ein Stück weiter vorangeschritten sind und der Zyklus einfach schon immer mal ausbleibt beziehungsweise so unregelmäßig ist, dass man nicht mehr von erster und zweiter Hälfte sprechen kann?
Dann ist es eher tatsächlich ganz sinnvoll, das wirklich auf morgens und abends eben dann zu nehmen, dass ich auf jeden
Aber auch
Fall
beides
beide,
zu nehmen.
Genau, dass ich beides nehme, damit ich eben auch diesen ausgleichenden Effekt für beide Hormone praktisch dann über den gesamten Zyklus habe. Das ist immer besser, als wenn ich nur mit einem dieser Kräuter arbeite, also ganz besonders, wenn wir den Mönchspfeffer allein nicht nehmen würden. Cimicifuga geht dann oft eher auch alleine, ganz besonders, wenn man eben tendenziell das Gefühl hat, naja, ich habe vielleicht auch eine ganz trockene vaginale Schleimhaut etc., dann kann das auf jeden Fall mal eine Hilfe sein, dass ich nur Cimicifuga über den Zyklus nehme. Das ist nämlich im Prinzip ein Phytoöstrogen, das auch ganz gut eben diese extremen Schwankungen, die wir ja dann in der fortgeschrittenen Wechseljahreszeit einfach auch haben, so ein bisschen abpuffert. Das kann schon mal eine ganz gute Lösung sein. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich es mit dem Progesteron, also praktisch mit dem Agnus Castus miteinander kombiniere, dass das eher auf beiden Ebenen, auf beiden Sexualhormonen eher ausgleichend wirkt.
Ausgleich, ne? Und die trockenen Schleimhäute, die du genannt hast, haben mir wirklich sehr, sehr, sehr viele Frauen auch.
Ja.
Ne? Und auch manche am Anfang, manche erst später. Mhm. Und das ist, da haben wir auch eine Folge drüber, habe ich mit Professor Bühling gesprochen, zum Thema Scheidentrockenheit, tatsächlich auch ganz speziell. Also da könnt ihr gerne, wenn euch das interessiert, mal ein bisschen zurückgehen in dieser Podcast-Historie hier. Das waren drei Pflanzen, die, glaube ich, viele zumindest schon mal so gehört haben. Und die vierte, die du genannt hast, klingt ja sehr exotisch und hat, glaube ich, auch nicht so eine Popularität. Rapontic-Rhabarber.
Genau,
was
richtig.
Was kann der denn?
Der ist im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie Cimicifuga, die Traubensilberkerze, wirklich ein Phytoöstrogen. Und jetzt könnte man natürlich auch damit argumentieren, okay, wenn ich jetzt Wechseljahrsbeschwerden habe, dann ist es ja oft so, dass Progesteron im Verhältnis zum Estradiol eher weniger wird. Das Estradiol wird natürlich auch mengenmäßig weniger, aber praktisch beides so im Vergleich. Da ist der Abfall von Progesteron deutlich höher als der des Estradiols. Und dann haben viele Frauen tatsächlich auch eher so in der Relation von beiden Hormonen die Tendenz, eine Östrogendominanz zu entwickeln. Auch wenn mengenmäßig beide Hormone weniger werden, haben wir relativ eine Östrogendominanz, weil einfach zu wenig Progesteron da ist. Und das macht dann eben tatsächlich diese klassischen Beschwerden wie Hitzewallungen, wie Schweißausbrüche und eben auch diese Schlafstörungen. Und ein Phytoöstrogen könnte man dann jetzt eben argumentieren, ja warum, wenn ich doch dann eine Östrogendominanz habe, dann kann ich ja kein Phytoöstrogen da noch draufhauen, dann wird's ja noch mehr mit dieser Östrogendominanz. Und der Clou ist dahinter, dass man bei diesen Phytoöstrogenen, gerade auch bei diesem Rapontic-Rhabarber, einen bestimmten Östrogenrezeptor praktisch anspricht. Wir haben zwei davon. Und wenn man einmal nochmal kurz sich die Funktion der Hormone anschaut, dann brauchen wir, damit das Hormon überhaupt funktionieren kann, einen Rezeptor an der Zelle. Das Hormon
das
kommt praktisch an.
Das ist immer das, wo es andockt.
Genau, das ist praktisch das Schloss. Ne? Das Hormon ist im Prinzip der Schlüssel und nur wenn das an den Rezeptor dockt, das Schloss praktisch einmal aufschließt, kann im Prinzip die Wirkung erfolgen. Und jetzt ist es so, dass wir bei den Östrogenen einfach auch zwei verschiedene Schlösser, also zwei verschiedene Rezeptoren haben. Und wenn wir den Beta-Rezeptor ansprechen, und das macht tatsächlich der Rapontigrab aber, dann wirkt er eher ausgleichend und eben Östrogen stabilisierend und nicht noch Östrogen anregend, dass also noch mehr Östrogen im Kreislauf ist. Und so können wir tatsächlich eben genau gegensteuern, weil der Rezeptor praktisch zwar registriert, da dockt jetzt hier so eine Art von Östrogen oder Estradiol an, aber es macht das nicht die Arbeit so, wie das normale Estradiol täte, sondern reguliert das praktisch so ein bisschen runter. Und damit kann ich tatsächlich eben gerade diese Symptomatik der Östrogendominanz mit diesen extremen Hitzewallungen und Schweißausbrüchen, ganz besonders nachts, das ist ja bei vielen Frauen wirklich so das erste Symptom, dass sie nachts wirklich schweißgebadet aufwachen und wirklich einmal die Klamotten wechseln müssen. Und sobald die dann aber einfach wieder wieder trocken sind, frieren die total, müssen sich zudecken. Und sobald sie zugedeckt sind, geht's wieder los. Und das kommt tatsächlich durch diese Missfunktion bei uns im Thalamus, im Gehirn. Da funktioniert tatsächlich diese Temperaturregulation durch das Estradiol nicht mehr so richtig. Und dann führt es im Prinzip dazu, dass ich eben, wenn ich nur so ein bisschen die Temperatur meiner Körpertemperatur ändere, durch Zudecken, dass dann praktisch die Heizung einmal hochstellt und dann schwitze ich wieder wie die Sau. Entschuldigung. Und dann, wenn ich eben dementsprechend mich aber abdecke und die Temperatur des Körpers einfach nur ein bisschen weniger wird, dann fange ich sofort an zu frieren. Und da kann tatsächlich dieser Rapontigrabarber sehr, sehr gut helfen, weil der eben diese Östrogenregulation einfach sehr viel besser ausgleicht, als das zum Beispiel die Traubensilberkerze machen würde. Die Traubensilberkerze hat auch so einen Effekt, setzt aber so ein bisschen an einem anderen Rezeptor, nämlich an dem Alpha-Rezeptor an. Und das macht der Rapontigrabarber eben nicht in dem Umfang, beziehungsweise halt gar nicht. Der sitzt da einfach nicht dran.
Der Körper macht schon schräge Sachen, ne? Das finde ich ja immer wieder. Also Hitzewallung, muss ich echt sagen, das ist ja sowas, was man vorher überhaupt gar nicht kannte und was auch echt schräg ist. Also ich glaube, das werden Männer nie begreifen, weil ich glaube, solche Hitzewallungen haben Männer einfach nicht.
Das stimmt.
Ja, und die kommen aus dem Nichts und die gehen dann auch wieder und sie sind einfach, man hat das Gefühl, man ist machtlos auch dabei. Ne? Und sie kommen natürlich immer, sie kommen ja nicht nur nachts, also nachts ist es auch sehr unangenehm, aber sie kommen dann ja auch tagsüber in den unmöglichsten Situationen, ne? Wo man dann einmal auch wirklich schweißgebadet sein kann.
Ja, genau. Und das ist halt einfach unangenehm, ne? Dann wird man auch manchmal drauf angesprochen und letztendlich fühlt man sich eh schon nicht wohl. Ich weiß nicht, wie das dir so geht, wenn du schwitzt, aber ich finde das schon unangenehm. Also sei denn, ich mache jetzt hier gerade Hardcore-Sport, dann ist das schon okay. Aber wenn ich einfach so in Ruhe anfange zu schwitzen, das kommt hin und wieder schon mal vor und mich dann auch noch Menschen darauf ansprechen, dann fühle ich mich hier ertappt und denke mir immer so, ja, Körper, danke schön, das hätte jetzt gerade nicht sein müssen. Weil man sich eben im Prinzip gar nicht angestrengt hat und es gar keine Begründung dafür gibt, warum man eben jetzt gerade schwitzt.
Ja, genau. Also ich bin ja glücklicherweise so gut wie durch tatsächlich schon. So ab und zu erwischt mich nochmal so eine Welle, aber es ist wirklich selten geworden. Aber ich kann mich da gut erinnern und meistens sprechen die Leute das ja auch gar nicht an, sondern entweder rollen sie mit den Augen und denken sich irgendwie ihren Teil oder sie gucken ganz betreten weg oder also es macht ja auch so eine merkwürdige Stimmung dann. Ne? Also es sei denn, man spricht das selbst ganz offen an und sagt, boah, schon wieder so eine blöde Hitzewallung.
Ja. So. Ich nehme mich tatsächlich auch inzwischen ein bisschen selber auf die Schippe und sage so, naja, Leute, hey, Prämenopause, ne? Ihr wisst, womit ihr es gerade zu tun habt. Also, ist so.
Genau. Perimenopause hatten wir auch schon eine ganz tolle Folge, haben wir auch mal ganz intensiv drüber gesprochen hier bei Crazy Sexy Wechseljahre, was da so, wann die anfangen kann und was da so alles kommen kann, weil das ist ja wirklich das ganz breite Spektrum.
Absolut, ja.
Und wird eben, wie du das vorhin ja auch gesagt hast, so oft nicht als Vorstufe der Menopause erkannt, also als Eintrittsphase. Und wenn man das weiß, ist es natürlich immer gut, weil dann kann man was machen. Zum Beispiel mit Rapontigrab. Aber hat der irgendwas zu tun mit dem Rhabarber, den wir kennen?
Ja, es ist natürlich im Prinzip so eine andere Gattung der Rhabarberpflanzen. Ganz wichtig ist vielleicht auch zu wissen, wenn man dann sich damit beschäftigt, dass man grundsätzlich, wenn man das möchte, also Rapontigrabarber weiß ich gar nicht, ob es den so gibt, zu kaufen. Den gibt es im Prinzip hier bei uns in den Apotheken in Kapselform von einem Anbieter. Das ist in der Regel der Wurzelstock. Also man nimmt jetzt nicht einfach nur die Blätter oder die Pflanze, sondern man nimmt den Wurzelstock. Ist auch bis bei, also beim bei der Eiche Miller, beim Frauenmantel ist es nicht so, aber bei Agnus castus und Cimicifuga eben auch. Und man kann tatsächlich hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten verwetten. Beim Rhamphontic-Rhabarber ist es aber in der Regel wirklich, dass man das in Kapselform, das ist dann praktisch das Pulver, der Trockenextrakt, den man dann in Kapselform einfach praktisch nur so einnimmt und dann den Effekt hat. Normaler Rhabarber bringt es aber leider nicht.
Schön, schade eigentlich, genau. Ja. Direkt aus dem Garten geerntet. Granatapfel wird ja auch oft genannt und man liest ihn auch immer mehr so in Wechseljahresmedikamenten.
Mhm. Genau, also letztendlich sind wir da immer bei diesen vielen verschiedenen Möglichkeiten der Phytoöstrogene. Es gibt leider keine Phytoprogesterone, aber bei den Phytoöstrogenen haben wir sie eben schon, die im Prinzip so eine Art von ähnlicher Struktur haben wie das Estradiol und dann eben auch andocken. Und es gibt nicht, also man kann natürlich Granatapfelkerne oder Granatapfelsaft oder sowas zu sich nehmen, wo man tatsächlich den Granatapfel sehr, sehr gerne einsetzt. Das ist entweder, dass man es eben auch in Kapselform innerlich verwendet, weil man eben praktisch aus den Kernen das Öl gewinnt und damit im Prinzip erst dieses Phytoöstrogen verfügbar macht. Beziehungsweise man verwendet es gerne in Form von Zäpfchen, die ich dann vaginal einführe. Ganz besonders eben bei diesem Thema vaginale Trockenheit.
Mhm. Und Granatapfelsaft, also dieser konzentrierte, der wird ja auch angeboten. Da gibt es auch in den Reformhäusern.
Mhm. Ja, genau. Dann ist aber natürlich immer die Frage, wie gut ist der? Also wie viel Inhalt habe ich dann von diesen Kernen? Ich kann natürlich auch den Saft einfach aus dem Granatapfelkern direkt, aber da drin ist ja auch nochmal dieser kleine Minikern. Und im Prinzip gewinnt man daraus dann auch nochmal praktisch die Inhaltsstoffe beziehungsweise das Phytoöstrogen des Granatapfels.
Also am besten, ich hole mir die Kerne direkt aus dem Granatapfel raus.
Genau. Und möglichst dann noch schön zerbeißen oder dann eben tatsächlich, wenn ich wirklich einen therapeutischen Effekt haben möchte, ganz besonders eben lokal anzuwenden, vaginal, dann würde ich eben immer auf ein Zäpfchen zurückgreifen.
Ja,
genau.
Das war schon mal ein guter Mix und auch schön, dass wir so ins Detail gegangen sind. Wofür hilft welches Kraut? Liegt dir noch eins am Herzen? Fällt dir noch was ein? Oder sagst du so, das ist schon so?
Ich glaube, das ist jetzt erstmal so, es ist ja auch eine Menge und man muss sich manchmal ja auch so ein bisschen selber damit beschäftigen. Ich glaube, das ist schon zum Einstieg relativ gut. Also eins, das so ein bisschen vielleicht gar nicht so sehr was damit zu tun hat, jetzt direkt die Sexualhormone zu stabilisieren, aber grundsätzlich einfach auch eine Stabilität für dieses Cortisol mitbringt, das ist Basilikum.
Aha, und Basilikum.
Basilikum, ja, ohne Schmarrn. Es ist tatsächlich ein ganz, ganz tolles Kraut und den kann ich natürlich auch super einfach nur zu mir nehmen in Form von Salat, von was weiß ich, was man alles mit Basilikum eben machen kann. Und wenn man dann noch das ganz besonders toll machen will, dann man vielleicht in seiner Kräuterspirale zu Hause oder in der Küche einfach so ein kleines Töpfchen mit heiligem Basilikum. Das ist einfach eine besondere Art, das ist indischer Basilikum. Den kann man, wenn man einfach mal googelt, einfach mal gucken, heiliger Basilikum, kann man sich praktisch dann die Saatkörner nach Hause bestellen und dann kann man seinen eigenen besonderen Basilikum einfach zu Hause züchten und dann eben damit im Prinzip arbeiten, statt dem Stinkonormalo Italien Basilikum. Und hat einen ganz großen Effekt auf diese Cortisolbalance. Also natürlich ist dann oft das noch nicht so das Mittel der Wahl und bringt alles wieder sofort ins Lot, aber es ist ein guter Start und ich finde alles, was ich über die Ernährung auch machen kann, einfach immer super, weil man dann so unabhängig von Dingen ist, die man auch vielleicht kaufen muss in der Apotheke etc. Und ich kann das einfach auch so genussmäßig zu mir nehmen und hat möglicherweise gleich einen therapeutischen Effekt.
Ja, genau. Es ist halt keine Pille, ne? Pille hat ja immer so den Beigeschmack, dass man krank ist, wenn man eine Pille nehmen muss.
Ja, genau.
Und heiliger Basilikum, also das habe ich noch nie gehört, muss ich gestehen. Was ich kenne, ist so Thai-Basilikum, aber das ist wahrscheinlich nicht, wenn du sagst, es ist aus Indien.
Genau, ich habe jetzt auch gerade in meinem Hirn nochmal überlegt, er wird auch Tulsi-Basilikum genannt. Also Thai ist nochmal ein bisschen was anderes. Der Tulsi ist eher so, kann mich auch gerade täuschen, aber ich habe ihn in diese indische Ecke so ein bisschen verortet. Genau. Aber wenn man das einfach mal googeln möchte oder so, heiliger Basilikum oder Tulsi Basilikum, da ist man auch schnell bei den Anbietern, die das dann eben auch nach Hause schicken etc.
Das werde ich tun. Die Dosis, so ein bisschen hast du es angesprochen. Ich meine, auch pflanzliche Mittel sind Arzneimittel, das darf man immer nicht vergessen.
Definitiv.
Und weil wir jetzt so einige Kräuter auch aufgezählt haben, also bitte, bitte jetzt nicht losgehen und alles einkaufen und alles einnehmen.
Nee, bloß nicht und auch schon gar nicht in alles auf einmal, ne? Das ist einfach nicht in Ordnung, weil man einfach immer bedenken muss, ja, also auch wenn es ein Kraut ist und vermeintlich erstmal ja nichts Schlimmes macht, wie meinetwegen ein Antibiotikum, das ich ja auch nicht so von mir aus einfach einnehme, hat das natürlich auch ab einem gewissen Maß, ab einer gewissen Dosis, die ich vielleicht selber gar nicht so beurteilen kann, einfach auch vielleicht einen negativen Effekt. Und deswegen kann man natürlich mal für sich auch mit einem Tee ganz gut ausprobieren, wenn ich dann mit Tropfen zum Beispiel arbeite, mit so einem Auszug oder eben auch mit so Kapseln, dann möglichst die Kombination, zum Beispiel Agnus Castus und Zimicifuga klappt ganz gut, aber nicht zu viel auf einmal, dann nicht noch eben den Rapontigrabarber und Alchemilla mit draufhauen. Und wenn man dann letztendlich das gute 4-6 Wochen einnimmt und dann wird vielleicht sogar noch schlechter, dann kann es leicht sein, dass ich einfach nicht die Person bin, die jetzt von diesen Kräutern profitiert. Und dann sollte ich das auf jeden Fall wieder absetzen und im Zweifel dann eben auch mit einer Kräuterfrau, einem Therapeuten, der sich damit auskennt, wirklich auch nochmal im Detail besprechen, weil es manchmal auch wirklich auf die Dosierung ankommt. Manchmal sind es nur 2 Tropfen, manchmal sind es aber auch 10. Und das weiß natürlich jemand, der sich einfach auch mit den Pflanzen wirklich schon vielleicht über Jahre beschäftigt und da auch mit wirklich in die Tiefe reingegangen ist, einfach, da weiß der mir Bescheid. Und dann fühlt man sich möglicherweise einfach auch sehr viel besser aufgehoben, als wenn man da so ohne wirklich im Prinzip zu wissen, was kann denn dieses Kraut, was habe ich möglicherweise auch für Nebenwirkungen, dass ich da mich eben auch gut beraten lassen.
Ganz wichtiger Hinweis, genau. Also wirklich im Zweifelsfall immer Fachleute absolut aufsuchen. Ne? Du sagst Kräuterfrauen, das ist eigentlich, müssen wir auch Kräuterfrauen und Männer sagen?
Fällt mir gerade, müssen wir gendern? Möglicherweise? Ja, bestimmt. Es gibt bestimmt auch gibt's gute bestimmt, Kräutermänner.
Also kenne ich nicht, muss ich gestehen. Und Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen sind ja da auch in den allermeisten Fällen eine gute Adresse für. Und gibt es, was wir vielleicht noch sagen können, gibt es tatsächlich Kontraindikationen, wo du sagst, wenn das und das dann auf keinen Fall?
Ja, also tatsächlich sind so Kontraindikationen wie zum Beispiel Brustkrebs oder einfach auch Krebserkrankungen an sich. Ganz besonders Brustkrebs ist eine Kontraindikation, wo man nicht einfach hergehen kann und sagen kann, ich nehme jetzt zum Beispiel Zimicifuga, weil man tendenziell, studienmäßig ist das nicht ganz so zu differenzieren, aber man hat einfach Sorge, dass durch das Phytoöstrogen einfach das Wachstum von bestimmten Krebsarten einfach angeregt wird und dann bitte Hände weg. Und dann wirklich auch nur in Zusammenarbeit mit einem kompetenten Therapeuten anzuwenden. In der Regel sagen alle guten Therapeuten Hände weg vom Zimicifuga zum Beispiel, wenn wir eben einen bestimmten Brustkrebs haben, weil wir dann einfach keine Gefahr eingehen wollen, dass das Wachstum dann nochmal angeregt wird.
Genau, ganz wichtig.
Und Schwangerschaft sowieso, aber das trifft ja für viele Frauen dann in der Regel
meistens nicht mehr zu.
Ja, aber kann durchaus. Kann. Deswegen, ja. Also immer auch da sich bewusst sein. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, wenn ich also schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe mit einem Kraut oder so, dann nicht auf Teufel komm raus ausprobieren, bloß weil ich das irgendwie im Podcast oder irgendwo anders eben gehört oder gelesen habe.
Lieber Alex, das war ganz schön viel.
Ja, das stimmt.
Das war jetzt ganz schön viel Theorie, auch erst und dann natürlich auch Pflanzenkunde, aber sehr, sehr, sehr spannend. Immer wieder toll, finde ich, zu hören, wirklich wie viel Power in diesen Pflanzen steckt, wie viel Power in der Natur steckt und ja, wie auch unser Wunderwerk Körper funktioniert.
Ja, ne?
Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Zum Abschluss stelle ich ja immer eine Frage. Du bist ja auch schon am Anfang der Wechseljahre und
ja.
Dieser Podcast, der heißt ja genauso wie mein Buch heißt, Crazy Sexy Wechseljahre.
Ja.
Alex, du ganz persönlich, was findest du an den Wechseljahren crazy und was findest du sexy?
Also crazy finde ich tatsächlich so dieses Thema, dass ich meinen Körper irgendwie gerade nicht mehr so gut im Griff habe und dass er das macht, was er bei vielen Frauen macht, nämlich zum Beispiel die Zykluslänge deutlich kürzer. Das nervt kolossal, wenn man eben 18 Tage nur noch dazwischen hat oder eben 21 und nicht mehr die gewohnten 28 bis 30 und man sich nicht irgendwie groß damit beschäftigen muss, sondern überraschend, ach ja, genau, da war doch was. Und auch das dann sich tatsächlich auch von der Stärke verändert. Das ist extrem nervig und ziemlich crazy, weil es dann auch mal wieder klappt und dann denke ich mir, ah, jetzt ist gut. Und dann im nächsten Moment, im nächsten Monat wieder, ach ja, da war doch was. Also das finde ich nicht so nice. Ziemlich sexy finde ich, dass aber tatsächlich mit Beginn, ich kann es nicht genau festmachen, zeitlich, aber dass so jetzt mit, sage ich mal, Anfang 40 in mir sowas passiert ist, dass ich angefangen habe, wieder mehr mich um mich zu kümmern und auch so Ideen entstanden sind, wie zum Beispiel dieses, ich habe jetzt vor 1,5 Jahren wieder mit meinem Medizinstudium angefangen und bin gerade da praktisch in den letzten Zügen, das jetzt durchzuknallen und dann offensichtlich als die älteste Oma ever mein Doktortitel idealerweise dann 2024 in Händen zu halten. Und das ist schon ziemlich sexy. Also da finde ich mich tatsächlich ziemlich sexy, weil ich doch mir vorstellen könnte, dass andere Frauen dann oft auch sagen, ja, nee, da bin ich doch jetzt viel zu alt für. Und ja, ich bin definitiv eben, wie gesagt, die Omi. Und trotzdem habe ich so einen Drive gerade dadurch, dass ich das ziemlich cool finde, dass ich einfach auch wahrscheinlich durch diese hormonellen Veränderungen einfach auch den Weg dahin gegangen bin.
Das ist voll sexy, das finde ich auch. Und du bist da auch toll, dass du das erzählst. Du bist da auch wirklich ein großes Vorbild, ne? Das ist so, alles ist möglich. Und ja, das ist auch, da können wir den Kreis schließen, die Power der Natur. Absolut. Haben wir das genannt. Das ist wirklich so eine Power, die, wenn man sie zulässt, wenn man sich drauf einlässt, wirklich, die da hochkommen kann. Und wir bringen andere Sachen in die Welt jetzt, ne? Die Kinder haben wir in die Welt gebracht. Genau. Oder auch wenn nicht, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und jetzt kommen nochmal andere Dinge und wir haben da ganz viel Zeit noch und ganz viel Lust drauf, ne? Und eben auch viel Kraft.
Ganz genau, so ist das.
Alex, ich danke dir. Schön, dass du hier warst.
Ich sag vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die ein oder andere Hörerin wirklich auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und auch mit ein paar mehr Tools jetzt nach Hause gehen kann und sagen kann, ha, liebe Wechseljahre, ich hab dich nicht so lieb, wie das vielleicht sein sollte, aber ich habe was in der Hand, wo ich ein bisschen besser mit umgehen kann.
Tolles Schlusswort. Vielen Dank.
Gerne.
Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.